in Brandenburg als der Papa, ne?
Auf jeden Fall, sogar besser als Berlin teilweise. Nö, eigentlich ist die Verbindung echt hier ziemlich gut immer. Ich bin ziemlich zufrieden. Aber sag, wenn es irgendwie hakt oder so. Aber es sollte ja eigentlich klappen. Gut, dann lass starten.
Okay.
Moin, Alex. Willkommen zurück in der Energiezone.
Hallo, schöne Grüße nach Südchina.
Vietnam.
Südchinesisches Meer. Ah, aber das südchinesische Meer, okay.
Ja, hier scheint ein bisschen mehr die Sonne als in Deutschland aktuell.
Aber du weißt aber nicht, wie dein Strom gerade erzeugt wird in dem Gebäude, in dem du sitzt, oder?
Es gibt hier 3 große Windturbinen. Ich bin ja hier, um den Wind zu nutzen,
okay.
Zum Kitesurfen. Aber ich gucke mir den genauen Mix nochmal an und mache dann einen LinkedIn-Post dazu.
Alles klar. Okay. So, tell me, wir haben ungefähr 25 Themen in unserer Themensammelliste. Wir können bald eine Weekly-Energiezone machen, aber das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen in unseren Jobs. Aber dann legen wir mal los. Womit beglücken wir die Hörer heute?
Ja, lass uns mal so ein bisschen mit einem Big Picture anfangen. Also ich habe Ned Bullard Themen gesammelt. Dann haben wir so das ganze Thema, ich sag mal, Netzpaket, Gas-Login versus Realität. Da hast du ja auch einen sehr erfolgreichen LinkedIn-Post gemacht. Und dann vielleicht so, vielleicht noch ein paar kleinere Themen. Enpal in Gettorf hast du einen Aufreger geschickt, fand ich auch gut. Lass gucken, wie wir durchkommen, aber wird ein bisschen wilder Mix. Aber lass uns mit Ned Bullard starten. Hast du die Präsentation dir angeschaut?
Ja, also für diejenigen, die den Namen noch nicht gehört haben, die jetzt hier neu sind beim Energiezone-Podcast, Ned Bullard macht immer einmal im Jahr quasi so die großen Energiethemen, also wie entwickelt sich die Stromerzeugung weltweit, wie auch die Stromnachfrage, gibt so ein paar globale Trends, immer sehr, sehr spannender, sehr, sehr spannender Input. Und da gibt es dann 200 Slides, die man frei abrufen kann, verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und da kommen wieder so ein paar Dinge, von denen ich auch immer wieder lerne und erstaunt bin. Soll ich mal meine Lieblingsfolien sagen oder willst du anfangen, was so deine Kernaussagen sind, aus die du da rausziehst?
Also ich habe, also weil wir so viele andere Sachen haben, ich habe 3 Slides mitgebracht. Du kannst dir sagen, entweder du fängst an oder meine sind eher so am Anfang.
Naja, geh los.
Und ein bisschen.
Ich habe das extra hier nochmal aufgeschrieben, welche Slides ich nennen möchte. Ich streiche die dann ab, wenn deine dabei sind.
Okay, sehr gut. Ich habe auch ehrlicherweise, also ich dachte ja eigentlich, dass wir das schon zum Januar-Monthly machen, weil das wir, glaube ich, das letzte Jahr so gemacht haben. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die Ned Bullard-Folien gar nicht immer Anfang Januar rauskommen, sondern mal Ende Januar. Und dann waren sie gerade noch nicht rausgekommen. Mhm. Aber ich hatte sie dann trotzdem schon mir angeguckt und auch 1-2 LinkedIn-Posts dazu gemacht. Also wer die Folien dazu sehen will, zu dem, was ich jetzt gleich kommentiere, der kann auch bei LinkedIn nochmal schauen. Ich muss ein bisschen graben in der Timeline. Aber genau. Ganz oben anfangen, bevor wir da in diese Berliner Personalien reingehen und uns aufregen. Ich habe 2 Sachen gefunden, die so ein bisschen längerfristigen Blick bei Ned Bullard so am Anfang der Präsentation ganz gut machen. Kennst du Roger Fouquet? Der hat extrem spannende Forschung zu so langfristiger Energienachfrage veröffentlicht. Da hat Leon Hirt auch letztens was kommentiert. Mhm. Und so, wir reden ja oft über, ich sag mal, Tagespreise und ob aktuell die Politik irgendwie die nächsten Gaskraftwerke baut oder so. Aber Fouquet schaut sich eher so Energienachfrage auf einer Skala von Jahrhunderten an. Mhm. Und so, Kernaussage ist super spannend für alle, die ein bisschen, ich sag mal, ökonomisch unterwegs sind oder unsere Makroökonomen unter den Hörern. Der sagt, die Nachfrage nach Energiedienstleistungen, also Licht, Wärme, Transport, nicht nur Energie, also nicht nur Kilowattstunden, verhält sich nicht linear. Und er beschreibt so eine U-Kurve, so eine inverse U-Kurve, also quasi umgedreht bei der Einkommenselastizität. Heißt auf Deutsch, am Anfang der Industrialisierung wächst, oder von jeder sozusagen Evolutionsstufe, wir haben irgendwie so mehrere Industrialisierungsstufen gehabt, wächst der Energiehunger immer schneller als das Einkommen. Ne? Aber irgendwann ist dann der Markt so gesättigt, die Geräte werden effizienter und wir werden auch insgesamt effizienter in der Nutzung und die Kurve kippt. Aber, und jetzt kommt der Clou bei der Preiselastizität, also wie elastisch die Nachfrage je nach Preis. Es ist eine normale U-Kurve. Also wenn Energie billig wird, wie, keine Ahnung, irgendwann mal durch Kohle oder jetzt sozusagen durch Erneuerbare, dann ballern wir richtig los und dann kommt dieser Rebound-Effekt par excellence. Und Fouquets Fazit ist so ein bisschen, über die letzten 300 Jahre gesehen, gehen die Energiepreise tendenziell runter, was Wachstum überhaupt erst ermöglicht. Also Energieverbrauch ist ja auch immer extrem zentral so für entwickelte Volkswirtschaften. Und das müssen wir im Kopf behalten, wenn wir gleich über so aktuelle Strompreise meckern oder über die Energiepolitik sprechen. Es geht eigentlich immer um die Dienstleistung, also Licht, Lumen, gefahrene Kilometer oder Wärme oder so, nicht so sehr um die Kilowattstunden. Und da gibt es auch von Ned Bullard dazu eine Folie, das ist die Folie 14. Und da sagt er, kannst du ja mal hinflippen, da sagt er so, wir kratzen jetzt an den so 70 Exajoule an useful energy, also nutzbarer Energie aus dem Stromsystem. Damit meint er, wir verbrennen eben nicht nur irgendwelche fossilen Dinosaurier oder so, sondern wir optimieren endlich so gemäß der Physik. Der Think Tank Amber nennt es ja die elektrotechnische Revolution, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und genau, also 70 Exajoule in Perspektive, um das greifbar zu machen, sind 10 hoch 18 Joule, also richtig, richtig viel. Genau, und da ist sozusagen Biomasse, Kohle, Gas, Öl als Energieträger gar nicht mehr diejenigen, die sozusagen die meiste nutzbare Energie zur Verfügung stellen.
Okay, Moment, wenn ich das jetzt quasi versuche zu übersetzen, also ein Verbrennerauto, wenn da Benzin reinkommt, das erzeugt nur 30% davon sind eigentlich nutzbare Energie, ne? Weil der Rest ist irgendwie dann Wärme und Reibung, was auch immer. Und wenn ich das elektrisch betreibe, dadurch, dass das die Energie direkt auf die Achsen bekommen, ist so 95% nutzbar. Ne? Das und es wird in Summen schon noch mehr Öl verbrannt, also wir brauchen schon noch irgendwie mehr Benzin, aber der nutzbare Grad aus dieser Energiequelle, der ist halt sehr gering. Das heißt, genau. Da ist Elektrizität schon vorne.
Genau, du fährst ja ein Elektroauto, von Elektroautos kennen wir es schon so ein bisschen, die ganze Story, also bei fossiler Verbrennung geht immer durch diesen beschissenen Carnot-Wirkungsgrad massiv Energie einfach als Abwärme verloren und ich glaube, Verbrennungsmotoren schaffen im besten Fall irgendwie so 30-40% effizient, I don't know. Der Rest verpufft einfach. Und das ist genau das, was Ned da jetzt irgendwie ganz cool mal so sozusagen umgedreht hat und auf dieser Folie 14 in seiner Präsentation.
Ja, die habe ich, das ist gut, dass du das erklärst, die habe ich in meiner Liste nicht drin gehabt. Die habe ich nicht verstanden, aber jetzt habe ich das verstanden. Das ist, und wir haben ja den Durchbruch ja schon vor ein paar Jahren gehabt. Also wir sind ja jetzt schon, wir sind jetzt nicht 2025 erst dabei, dass Elektrizität quasi der wirkungsvollste sozusagen Energieträger ist, sondern das ist hier in den Skalen schwer lesbar, aber sieht eher so aus nach 2010 gab es eigentlich, 2010, 2015 gab es quasi diesen Shift schon in der Führung.
Genau. Genau.
Okay.
Und da sieht man auch, wie stark Kohle runtergeht. Also Öl und Gas gehen weiter hoch. Biomasse auch leicht. Genau. Aber Kohle auch runtergegangen. Genau. Zweite Folie ist die Folie 16. Musst du nicht so weit nach vorne klicken. Ist so ein bisschen Vergleich China und Rest der Welt, beziehungsweise Europa und USA. So einfach nochmal so die Dominanz von China und die, glaube ich, auch relevant wird jetzt, wenn es irgendwie um KI geht und Rechenkapazitäten und so weiter. Erzählen wir später ja auch mal was zu Gasturbinen und so. Aber da zeigt er so diese krasse Verschiebung von der globalen Stromerzeugung. China generiert mittlerweile 40% mehr Strom als die USA und die EU zusammen. Das sind China 25 rund 10.000 Terawattstunden Stromerzeugung pro Jahr. USA rund 4.300 Terawattstunden pro Jahr und EU 2.000, sag ich mal, 800 Terawattstunden pro Jahr.
Komme ich auch gleich mal zu. Ich hab noch ein paar China-Folien rausgesucht. Was ich krass finde an dieser Folie ist das Wachstum. Während die Energieproduktion in USA und EU ja so ein bisschen flat läuft. Und ich verstehe auch gar nicht, warum das so flat ist, weil wir doch sehr stark Wind und Solar ausgebaut haben. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wie diese Daten zustande kommen. Zeigt sich ja bei China so ein krasser Hochlauf. Also ich würde vermuten, dass hier... Ja,
Phase-out von den anderen. Phase-out von Kohle und Phase-out von, also in Deutschlands Fall halt auch Phase-out von Kernkraftwerk.
Schon, aber eigentlich hätte ich jetzt in den USA oder zumindest in der EU hätte ich jetzt auch schon eine steigende Kurve erwartet, weit unter China, aber dass die so flat ist von 2000 bis 2024, das könnte auch ein Datenfehler sein, dass das hier nicht richtig geplottet ist. Also wir haben ja einfach deutlich mehr Energieproduktion, also Elektrizitätsproduktion gehabt, aber
ja.
Who knows?
Und also, warum ist das so relevant, ne? Also sozusagen China elektrifiziert halt einfach seine einfach Industrie und anderen Endabnehmer massiv. Also mehr Strom gleich mehr Produktion, mehr E-Mobilität, mehr Wärmepumpen. Die bauen Energiewende für sich selbst und exportieren dann halt auch die Technologie. Mhm. Also genau. Letzte Folie, die ich habe, ist für den Investor, Alex.
Aha.
Das ist die Folie, musst du jetzt ein bisschen weiter nach vorne. 54. Also für dein Portfolio. Clean Energy Stocks performen zumindest letztes Jahr laut Nats-Daten aktuell deutlich besser als der Nasdaq und der S&P 500. Aber wenn man sich auch andere anguckt, ich habe da nochmal irgendwie so ein bisschen so, es gibt ja auch MSCI Global Clean Energy Index, ist auch in den letzten 12 Monaten über 35% gestiegen, während S&P 500, sage ich mal, nur ungefähr 18% zugelegt hat. Und wenn man dann da genauer reinguckt, also was wird da zusammen subsumiert? Also diese Outperformance kommt nicht nur von jetzt, sage ich mal, klassischen Solar- und Windaktien, sondern auch so von halt so Grid-Infrastructure-Playern wie, keine Ahnung, Schneider Electric oder Siemens Energy, die kommen später nochmal bei den Gasturbinen. Oder halt auch schon von so Battery Storage Companies wie Fluence oder sowas. Mhm. Und was, glaube ich, mit so einer Grafik auch nochmal irgendwie betont wird hier, also so KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, liegt im Schnitt bei 18 bis 20, während so Tech-Darlehens teilweise 30 bis 40 haben, so rumdümpeln. Und das heißt irgendwie insgesamt für mich, vielleicht gibt es noch Luft nach oben, wenn da die Fundamentaldaten weiter stimmen.
Okay.
Und sozusagen das vielleicht, so was wir 24 gesehen haben, auch nur so eine Talsohle war. Wenn man sich die Folie 54 nochmal genauer anguckt, dann gibt es auch im April, Mai gibt es so eine Delle. Und dann ist es aber richtig, richtig hochgegangen, ab Mai eigentlich, also wirklich krass performt. Was meinst du, Alex? Willst du dein Geld jetzt auf die grünen Stocks hier setzen?
Ja, nee, ich mache ganz normal ETFs immer. Ich kümmere mich quasi dann gar nicht sozusagen so stark, also das ist ein ETF sozusagen in der Regel regionenspezifisch, die ich zumindest habe, und nicht so sehr auf Industrien spezifiziert. Aber es ist eigentlich cool zu sehen, und wir sind jetzt ja gerade in so einer Umbruchphase, in der sich der Aktienmarkt ja auch fragt, was ist denn überhaupt nachhaltig bei den ganzen Software-Aktien, wer wird jetzt von AI ersetzt? Wir geben hier keine Anlageempfehlung, aber es freut mich, dass diese Aktien outperformen, nicht, weil es irgendwo eine Art ESG-Trend gibt, weil Leute jetzt sagen, wir müssen jetzt die Umwelt retten, sondern weil es das bessere Business ist. Und das finde ich cool. Also man muss jetzt quasi gar nicht mehr moralisch überzeugen, das ist ein reiner Finanzcase. Und das ist ja, das ist deswegen so cool, weil damit klar wird, dass es das Winning Model ist. Sozusagen alle anderen Energieformen verlieren, Erzeugungsformen, Netzformen, so Gasnetze werden verlieren. So, das ist schon ganz klar. Es gibt einfach nicht diese KGVs dahinter. Egal, was Katharina Reiche macht. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich sage dir mal ganz kurz meine Lieblingsfolien. Ich will ja gar nicht zu lange drauf eingehen, sonst quatschen wir über NetBullard hier viel zu lange. Ich habe ein paar Slides, die zusammengehören. Und die drehen sich erstmal alle über China. Das ist einmal Slide 15, also 30% der Energie, die in China verwendet wird, die ankommt, sozusagen, die kommt schon aus quasi klassischer Elektrizität. Nordamerika, Europa sind erst bei 22%. China wächst da sehr stark auf. Das passt zu dem, was du gesagt hast. Und dann geht es auf Folie 22 weiter. Das führt nämlich dann dazu, dass die globalen, dass die Fossilemissionen in China mittlerweile flat sind. Genau aus dieser Entwicklung kommt das. 10 Jahre vorher. Also 10 Jahre, bevor China sich das vorgenommen hat. Und auch nicht, weil China jetzt die Umwelt retten will, sondern weil es das profitablere, wirtschaftlichere, resilientere Modell ist. Ne? Also sagen sie erzeugen jetzt billiger Energie aus erneuerbaren Energien und sind deswegen an ihrem fossilen Peak schon viel früher angekommen. Und sie brauchen das auch nicht nur für AI, sondern es gibt eine Folie 35, da wird gezeigt, woher kommt denn eigentlich dieser ganze Energiedemand in den nächsten Jahren, also der zusätzliche Energiedemand. Das sind Datencenter, spielen da so 10% eine Rolle. Vielleicht wird das noch ein bisschen größer, aber es kommt im Wesentlichen aus Transportation, 12%, Kühlung, ja, weil wir sozusagen eine wärmere Welt bekommen, mehr Klimaanlagen, 10%, Industrie, 30%. Also es ist nicht nur Data Center am Ende, das ist ganz wichtig. Aber ich bleibe mal ganz kurz bei China. Also sie wachsen sehr schnell, sind damit quasi schon am Dekarbonisieren, 10 Jahre, bevor sie sich das eigentlich vorgenommen haben. Was ich krass finde, China in den letzten 10 Jahren bestreitet 50% der globalen Clean Energy Investments. Ne? Also 150 Milliarden Dollar im Jahr investiert China in Solar, Wind und Co. Und überall auf der Welt zusammen sind es auch gerade so 150 Milliarden im Jahr. Finde ich enorm beeindruckend.
Krass.
Und again, China ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie das jetzt aus einem globalen Klimaschutzinteresse machen, sondern es hat ein klares Wirtschaftsinteresse. Und da würde ich mal alle Günthers und Roberts und Holgers, die ich hier nochmal aufzähle, als Kommentatoren in meinem LinkedIn-Post auch nochmal dran erinnern. Ja, es geht hier nicht um sozusagen um Klimaschutzdogmen. Es ist rein wirtschaftlich getrieben. Bleiben wir mal bei China, weil wir gerade dabei sind. Ja, sie bauen weiter Atomkraftwerke als Backup-Technologie. Also die bauen ja auch weiter auch Gaskraftwerke als Backup-Technologie, weil es auch in China Dunkelflauten gibt. Aber sie bauen sie, weil sie Kostenführer sind. Ja, China schafft es, sieht man auf Folie 69, schafft es pro Watt Nuklearkrafterzeugung, liegen sie bei circa $2 bis $3. In den USA sind wir bei Nuklearprojekten, die live gegangen sind oder die jetzt quasi kurz vor Fertigstellung sind, sind wir schon $5 und $15. Damit sind wir komplett außerhalb jeder Wirtschaftlichkeit. China baut Nuklear, weil sie sich selber damit versorgen können und weil sie es halt billig können. Und sie können das übrigens auch, ohne die Small Nuclear Reactors zu bauen. Sie bauen einfach große Kraftwerke, die sie sehr, sehr billig skalieren können. Und weil es ja so schön ist mit China, habe ich hier noch eine Folie rausgesucht, nämlich Folie 106. Im letzten Jahr hat China 70 Gigawattstunden Energy Storage gebaut, Batterie Storage. Das ist so viel, also im Dezember 2025, 70 Gigawattstunden fast. Das ist so viel, wie die USA in einem ganzen Jahr gebaut haben. So, also Energie wird immer billiger, es wird erneuerbar, weil es wirtschaftlicher ist. Und China ist da schon sehr weit weggerannt. Und der Ned Bullard ist so nett und versucht das auch nochmal auf ein paar andere Industrien zu übertragen. Wo stehen wir jetzt zum Beispiel im Bereich Automotive-Industrie? Wenn man jetzt sozusagen stark der Bild-Zeitung folgt, glaubt man ja, dass 90% weiterhin Diesel und Elektro kaufen. Wir sind in diesem Jahr schon bei 30% angelangt, so 27, 28 sind wahrscheinlich 50% aller verkauften Autos weltweit reine Elektroautos. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Also als ich die Zahlen gesehen habe, muss ich noch mal ein bisschen in den ganzen Statistiken rumforschen. Aber es sind dann schon Elektroautos. Und der Share, den China dabei hat, ist wahrscheinlich dann über 50%. Aktuell ist der Share der Autoproduktion global von China ist bei 42%. Dann wird China 2030 wahrscheinlich 55-60% machen. Die Big Three aus Detroit haben im Jahr 2000 noch 30% produziert. Die Fallen sind mittlerweile auf fast nur noch knapp 10% runtergefallen. Ja, also hat sie massiv überholt und nicht, weil China da jetzt irgendeinen Quatsch gemacht hat, sondern weil sie einfach wirtschaftlich das bessere Modell gewählt haben. Dann gab es noch eine Folie, die mich ein bisschen traurig gemacht hat. Die ist jetzt einmal nicht China bezogen, sondern die geht auf unser Lieblingsthema Wasserstoff. Und da wird nämlich gezeigt, es gibt ja diesen großen Wasserstoffplan in Europa. Oder ist das der Wasserstoffplan in
Sag mal nochmal die Folie nochmal.
European Greens, Green Hydrogen Act oder sowas. Da wollten wir ja bis 2030 eine Elektrolyseurskapazität von 100 Gigawatt, also Kapazität erzeugen. Leistung erzeugen. Damit man dann, ich glaube, 10 Millionen Tonnen irgendwie Wasserstoff pro Jahr erzeugen kann. Und sie haben so einen Würfel gebaut, ja, also 100 Gigawatt ist eine relativ große Zahl. Wir sind jetzt in einer kumulierten Kapazität von ungefähr 300 Megawatt und adden ungefähr 100 Megawatt dazu. Also wir sind noch nicht mal bei 1% der 100 Gigawatt, die wir in 5 Jahren erreichen wollen oder in 4 Jahren. Und wir adden pro Jahr nur 0,1%. So, und jetzt kann ja jeder, der hier zuhört, das sind ja sozusagen sehr große Zahlen, sehr widersprüchliche Zahlen, kann sich hier überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir 100 Gigawatt erreichen? Und wenn es eine Put-Option auf Wasserstoff-Themen geben würde an der Börse, und wenn man zocken möchte, ohne hier Anlageempfehlung zu geben, würde ich sagen, guter Zeitpunkt. Wasserstoff ist raus. Was mir mega viel Hoffnung gemacht hat, ist eine Observation, die Ned Bullard noch in der Folie drin, in seinem Slide Deck drin hat, Folie 183. Dort hat er nämlich mal aufgezeigt, was waren die Projektionen für den PV-Ausbau global oder die Installation von PV global versus was wurde gebaut. Und da sieht man so lineare Projektionen, dass die laufen so Richtung 2035 auf 200 Gigawatt. Und wir sind jetzt schon bei über 600 Gigawatt. Also das ist wirklich so eine sehr steile Kurve, die nach oben knickt. Und das gibt mir extrem viel Hoffnung, weil viele dieser alten Projektionsdaten sind ja bei den in den Fossilstudien drin. Also Studien, die zum Beispiel BP irgendwie rausgibt, beziehen sich oft auf diese linearen Traction. Und da ist Solar schon deutlich, deutlich weiter. Und letzte Folie, und damit möchte ich dann auch Leute nicht mehr länger langweilen und hoffe, dass alle runtergeladen haben. Es gibt ja diesen Claim, dass neue Elektroautos eigentlich nur noch ein Computer auf Rädern ist. Und dann hat er so eine Folie reingebaut, wo er verglichen hat, was kostet ein MacBook Pro mit 120 Gigabyte Arbeitsspeicher? kostet $8,000. Und der BYD Seagull, das ist der Kleinwagen von BYD, mit dem man so 200 Kilometer fahren, der kostet $7,500. Also, ist ein bisschen quasi um die Ecke gedacht, aber ja, es kostet nicht mehr als einen hochaufgerüsteter Laptop, so ein Auto. Coole Entwicklung. Also hat mir nochmal richtig Rückenwind gegeben, was der Ned Bullard zeigt. Und hat auch nochmal sehr, 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 sehr klar gezeigt, auf welchem Winning Track China ist, was das Thema Energieproduktion angeht. Und alle, die jetzt irgendwie so ein bisschen auf das Data Warehouse-Thema schielen und sagen, hey, wir brauchen viel, viel mehr Energie. Ja, brauchen wir auch für alles, nicht nur Data Warehouses. Wir brauchen das für alles. Wir müssen das halt so machen wie mit China und nicht wie das die Katharina möchte. So, sorry, da bin ich schon wieder zurückgefallen in mein altes Muster.
kein Thema.
Aber geile Präsentation auf jeden Fall. Geile Präsentation.
Total, wirklich, das lohnt sich. Das sind auch einfach so viele Slides, da kann man richtig drin aufgehen und kann man immer wieder drin stöbern. Aber dann lass uns doch da jetzt reingehen. Politik und Personalien.
Ja, gerne.
Von Ned Bullard und der Makro-Perspektive. Übrigens ja auch interessant, Ned Bullard ist ja kein Deutscher, sondern ich glaube, in den USA sitzt er, ne? Und guckt sozusagen global auf das Thema Energie. Also manchmal sind wir ja schon sehr so fokussiert auf uns, aber dabei sind das ja auch Themen, die weltweit relevant sind und Trends einfach so. So ein bisschen so wie das Internet, unstoppable.
Ja. Ich möchte auch nochmal sagen, auch wenn natürlich Green Energy Aktien zulegen, mit der Produktion von Solarpanelen verdient auch in China kaum jemand Geld. Und diese Haufen an Solarpanelen, die ihr im Baumarkt findet, für irgendwie 40, 50 Euro das Solarpanel, diese Energiewende zahlt uns China. Und China wird bezahlt aus den USA durch deren Konsum. Also die USA sozusagen bezahlen unsere Energiewende. Das ist eigentlich ganz ganz cool. Ja, mal schauen, was Onkel Donald macht, damit auch weiterhin diese Subventionen fließen hier in unsere Richtung. Sehr die unfreiwilligen gut. Subventionen, die marktwirtschaftlichen Subventionen. Gut, du hast gesagt, Katharina Reiche.
Ja, genau. Von den internationalen Geldströmen zur deutschen Energiepolitik. Ich glaube, wir müssen einfach mal drüber reden. Du hast halt, glaube ich, in irgendein Wespennest gestochen. Auf jeden Fall einen sehr trendigen Post gehabt auf LinkedIn. Die LinkedIn-Timeline brannte ja quasi lichterloh. Willst du nochmal was zu sozusagen deinem Blick auf die CDU-Ministerbesetzung und also allen voran Katharina Reiche, aber vielleicht auch den anderen, die du da so genannt hast, nochmal sagen und das kurz zusammenfassen, weil du hast, glaube ich, nicht nur bei mir, sondern bei vielen da eine große Resonanz mit deinem Rant da ausgelöst. Hol mich mal ab, ja. Was war da?
Also ich meine, ich habe sozusagen etwas schämisch die Wirtschaftskompetenz der bisherigen CDU-CSU-Minister besetzt. Wie gesagt, Altmaier und Kowainer unverdächtig. Bei Katharina Reiche könnte man ja fast vermuten, sie ist ein russischer Agent. Sozusagen so schlecht sind ihre Entscheidungen und so in so viel Abhängigkeiten möchte sie uns in die Fossilenergie drücken. Aber das habe ich noch nicht mal geschrieben. Und meine Angst bei Katharina Reiche ist ja noch nicht mal, dass sie Lobbyistin ist oder sogar beeinflusst von Russland oder von den LNG-Parteien. Ich glaube, sie glaubt das wirklich, was sie macht. Das finde ich noch viel schlimmer. Kennst du dieses, es gibt doch so einen Chart sozusagen von, ich glaube, das war welcher, irgendein Zweiter Weltkriegsoffizier. Da gab es eine Unterteilung zwischen die sozusagen schlau und dumm und fleißig und faul. Ne? Und dann ist man sozusagen, was ist die gefährlichste Führungskraft? Und das sind die fleißigen Dummen. Weil die faulen Dummen sind ja egal, die machen ja nichts, ja? Die schlauen Dummen davon gibt's eigentlich die schlauen Fleißigen davon gibt's eigentlich kaum Leute. Wenn du richtig, richtig schlau bist, dann bist du gar nicht so fleißig, sondern versuchst dich so ein bisschen durchzumeandern. Es gibt sehr, sehr viele faule Fleißige. Das ist die größte Ballung. Aber die richtig gefährlichen in der Führung sind die dummen Fleißigen. Dieses neue Netzpaket, und darauf zuckt sich ja auf mein neuer LinkedIn-Post, das kann man sich gar nicht vorstellen, was sie vorhat. Sie sagt, hey, wir stoppen mal den Ausbau, bis die Netze ausgebaut sind. Aber anstatt quasi Netze irgendwie den Netzausbau zu incentivieren, hindert sie den Ausbau an der Stelle bei den Leuten, die mit dem Netzausbau gar nichts zu tun haben. Ja, sozusagen, du darfst dann einfach, okay, du darfst keine Solaranlagen mehr bauen, du kriegst keine Förderung mehr, darfst keine Windkraftanlage mehr bauen und ja gut, dann müssen bis die Netze ausgebaut sind. Also jetzt komplett an der falschen Stelle an und ich meine, das sind ja, jetzt kriegt sie ja Gegenwind von allen Seiten, von der EU, von ihren Parteienkollegen. Sozusagen, ich glaube, der RWE-Chef hat auch relativ klar nochmal gesagt, dass das eigentlich so nicht gehen kann. Also Markus Kribber der CEO vom Energiekonzern RWE, der ja grundsätzlich auch ein Interesse hat, dass irgendwie Gas weiter verkauft wird, da sind sie auch voll involviert, sagt halt, anstatt das Problem zu lösen, was wir haben, also irgendwie Netze müssen dynamischer gemacht werden, wir brauchen mehr Smart Meter, wir müssen irgendwie Verbrauch mit Erzeugung koordinieren, wir müssen irgendwie Netzanschlusspunkte überbauen. Ne? Also nicht nur auf Peak-Kapazität auslegen, sondern die können halt mehrfach überbaut werden mit Energiespeichern. Sagt jetzt Katharina Reiche, damit es irgendwie billiger wird für alle, wir hören aus mit dem Aufbau. Wir bleiben abhängig von Gas und Öl. Und das ist ja, also jeder, der so ein bisschen Interesse hat quasi an dem Wohl unseres Landes, an dem Wohl unserer Gesellschaft, dass Energiekosten noch irgendwann wieder sinken, der darf es eigentlich nicht ertragen, dass so jemand in Amt und Würde ist. Und die Menschen, die ich aus der CDU kenne, und ich bin ja auch im Wirtschaftsrat der CDU, versuche ich ja beim Thema Plattformökonomie mal sozusagen mit reinzulesen und mal zu gucken, was sie da eigentlich machen. Da braucht man nicht Parteimitglied sein, sondern kriegt so ein bisschen mit, wie das Entscheidungen gefällt werden. Da schlägt sich jeder die Hände über den Kopf zusammen. Mhm. Jeder schlägt sich die Hände über den Kopf zusammen. Das habe ich dann auch geschrieben, ja, und hat auch viel Zustimmung bekommen. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht so stark bewerten, weil leider ist es ja so, dass die Extremposts und die so ein bisschen hämisch sind, oft eher zustimmungsfähig sind. Es gab dann so ein paar Leute, die dann sie verteidigt haben, aber sie nicht inhaltlich verteidigen konnten. Ne? Sie haben nur gesagt, es ist unfair, dieser Frau nicht die Zeit zu geben, die sie bräuchte, um was zu machen. Aber ich weiß nicht, wie geht's dir denn damit, wenn du das irgendwie liest? Das könnte ja Putin schreiben, diese Gesetzesvorlagen, die sie da einbringt. Also uns abhängig zu machen weiterhin von fossilen Energieträgern, die wir nicht selber erzeugen, wenn wir sie selber erzeugen würden, wenn wir irgendwie die größten Gaskraftfelder in der Nordsee hätten und wir dafür Milliarden verdienen, dann könnte ich ja noch sagen, okay, schlecht für die Umwelt, schlecht für unsere Nachkommen, aber immerhin verdienen wir Geld, weil wir jetzt das Gas verkaufen können. Ne? Das ist ja Norwegens Geschäftsmodell. Ne? Fair enough, könnte man machen. Ja. Aber Wir schießen uns quasi in einen schon kaputten Fuß, ja, so, und jeder warnt uns davor und schießen trotzdem noch rein, das verstehe ich nicht. Wie geht's dir damit?
Also ich merke, das ist grandios, du redest dich ja jetzt hier auch schon wieder In Rage, aber also ich überlege immer noch, wo ich mich da in dieser Matrix einordne. Ob ich auch in den
richtig? Ich habe natürlich sozusagen mich selber direkt bei Schlau und Faul gesehen. Ich bin gesagt, ah, das macht Sinn.
Ich glaube, ich versuche noch da reinzukommen. Ich weiß nicht, ob ich schlau bin, aber faul bin ich tatsächlich noch nicht. Auf jeden Fall ich weiß nicht noch, war jetzt im Handwerk Energiegipfel Ende Januar und da ging es dann auch um so dieses ganze Thema Arbeitszeit und so in Deutschland und der Journalist auf der Bühne sie gefragt und sie hat dann auf jeden Fall gesagt, dass sie schon ihr ganzes Leben lang 80 Stunden arbeite, so gemäß ihrer Aussage. Von daher
okay, scheint sie auf jeden Fall fleißig zu sein. Die Einordnungstabelle fleißig sozusagen hat sich jetzt ja selber schon gezeigt, okay?
Genau, das wollte ich damit sagen. Aber ja, also ich meine, wenn man das halt liest, also es ist ja nur geleakt, ne? Das Bundeswirtschaftsministerium hat diesen, das ist ein Referentenentwurf, der dann auch ein bisschen früher schon geleakt wurde. Und da stehen ja irgendwie so Sachen, wenn man sich nicht so genau damit auskennt, dann steht irgendwie Redispatch-Vorbehalt, also dass die Netzbetreiber irgendwie Netzgebiete als kapazitätslimitierend ausweisen können, weil sozusagen Abregelung ist ja teuer und so, das kostet uns als Gesellschaft viel. Hört sich erstmal okay an, ne? Dann Baukostenzuschüsse für Erzeugungsanlagen, also dass irgendwie die Betreiber von erneuerbaren Anlagen irgendwie sich auch an Netzausbaukosten beteiligen, könnte man irgendwie sagen, ja, klingt ja irgendwie auch plausibel. Keine Ahnung, Digitalisierung. Ab 28 soll digitales Netzanschlussverfahren möglich sein. Klingt, dann kann man irgendwie auch ganz viel Bürokratieabbau irgendwie reinlesen oder so. Oder auch dieses Reifegradverfahren, dass Übertreibungsnetzbetreiber ab April da so ein neues Verfahren für die Großspeicher einführen, bei dem so Projektfortschritt statt quasi der Poststempel entscheidet, wann was sozusagen wer da priorisiert wird bei der beim Netzanschluss. Aber also wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn man ein bisschen genauer reinguckt, dann ist es halt schon irgendwie krass. Also kein Stromerzeuger in Deutschland zahlt derzeit Netzentgelte. Jetzt sollen nur die erneuerbaren Netzentgelte zahlen, während so Gaskraftwerke Geld bekommen, selbst wenn sie keinen Strom produzieren. Also wenn dann mal der Kapazitätsmarkt, wollen wir jetzt ein, zwei Ausschreibungen ja auch machen. Und so, und da sagt halt Philipp Schröder auch zu Recht, das könnte halt irgendwie ziemlich schnell das Ende von, ich weiß nicht, ob aller, aber vieler Wind- und Solarprojekte und vielleicht auch Batterieprojekte sein. Und das ist schon ein bisschen irgendwie strange so. Dann kann man also gucken, wie kommentieren die anderen, also der BNE, Bundesverband Neue Energiewirtschaft, also quasi der Erneuerbaren Verband, sieht darin so ein bisschen so einen Wunschzettel der Netzbetreiber. Die SPD, also Koalitionspartner, kritisiert auch, also scheint nicht so gut abgestimmt gewesen zu sein, dass es den Entwurf vom Koalitionsvertrag konterkariert.
Ja.
Und so, und da kann man überall weiter durchgehen, durch eigentlich alle Verbände, und es scheint wirklich so, als ob sie sich da nicht viele Freunde
Also wie gesagt, auf der Oberfläche, man könnte sogar, also die Günthers und Holgers würden jetzt sagen, ja, aber ist doch, wir müssen doch irgendwie billiger werden im Strom. Ja, stimmt schon, ja, sozusagen, es gibt ein Problem, das Problem muss gelöst werden, der Netzausbau ist nicht effizient, ja, aber es liegt nicht daran, dass wir zu viel erneuerbaren Energien ausbauen, das liegt daran, dass wir das einfach ineffizient in unser System einbinden. Und das Problem muss man halt lösen. Das ist so krass. Ich habe übrigens nochmal hier die Stelle gefunden von dem deutschen General, der zum militärischen Widerstand gegen Hitler gehörte. Kurt Freiherr von Hammerstein. Ich lese es nochmal vor, weil ich finde das sehr, sehr wichtig in dieser Diskussion, dass ich nicht falsch verstanden werde. Also, der hat geschrieben, ich unterscheide vier Arten. Es gibt kluge, fleißige, dumme und Falloffiziere. Meist treffen zwei Eigenschaften zusammen. Die einen sind klug und fleißig, die müssen in den Generalstab. Die nächsten sind dumm und faul, sie machen jeder Armee 90% aus, die sind gut für Routineaufgaben. Wer klug und gleichzeitig faul ist, qualifiziert sich für die höchsten Führungsaufgaben, denn er bringt die geistige Klarheit und Nervenstärke für schwere Entscheidungen mit. Hüten muss man sich vor dem, der gleichzeitig dumm und fleißig ist. Den darf man keine Verantwortung übertragen, denn er wird immer nur Unheil anrichten. Ja, und das sehen wir jetzt. Ja. Kanntest du das Lied, dieses Diagramm? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe es ein paar
Mal gesehen. Ich hab's schon mal gesehen.
Damit meine ich natürlich nicht Katharina Reiche, möchte auch nicht über ihren Partner Karl Theodor zu Guttenberg reden, der ja erst seine Promotion zurückgeben musste aufgrund massiver Plagiate und dann aber noch 2020 eine neue Doktorarbeit in England eingereicht hat. Das würde mir ja gar nicht zustehen. Jetzt freue ich mich auf die weiteren Themen im Podcast. Puh. Ja. Oh Mann, aber ich bin so, ich bin total traurig, dass wir, obwohl es, wir hätten quasi so einen schönen Ruck durchs Land gehen lassen können und wir jetzt in der Lage wären, unabhängig zu werden, und wir jetzt ja wirklich gelernt haben, dass wir uns nicht irgendwie von Schurkenstaaten abhängig machen sollten für fossile Energien. Und wir jetzt auch noch gelernt haben, dass es einfach die beste, effizienteste Form ist, siehe China, dass wir dann noch so dummbräsige Kacke machen. Also es ist wirklich, verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Da kann man den Tisch gar nicht mehr, also den Tisch, den schreibt oder mir, der hat schon eine Beule. So oft muss ich da schon draufhauen. Der Stirn. Ja.
Okay, mal gucken. Ich wollte jetzt eigentlich als nächstes Thema Gas-Lock-in versus Realität machen.
Ja, mach mal hier deinen Part.
Deine Delle tiefer wird oder nicht, aber genau, also wo Reiche ja auch immer mal wieder massiv in die Kritik gerät, so. Das ganze Thema Gas, Gas-Kati ist ja auch ihr Spitzname schon geworden. Ich habe mir zwei LinkedIn-Posts von Peter Jelinek und von Leon Hürth auch wieder rausgenommen, die das wunderbar aufdröseln. Also Reiche stand ja neulich auf der Münchner Sicherheitskonferenz und meinte so sinngemäß, für die Sicherheit brauchen wir neue Gaskapazitäten. Und so, das ist ja per se auch nicht völlig falsch. Wir brauchen mehr Kapazitäten, so oder so. Wir brauchen Backups. Aber wie der Peter Jelinek schreibt, also und Resilienz kann übrigens auch durch Erneuerbare kommen, die plant er ja so gerade so ein bisschen so einen fossilen Lock-in, der uns vielleicht bis in die 2030er Jahre killen wird. Also insbesondere, wenn die Kostendegression für Erneuerbare so weitergeht, dann genau laufen wir irgendwie sehenden Auges in die nächste Abhängigkeit rein. Erst war es Putin und jetzt ist irgendwie LNG aus USA und Katar oder so, ne? Also war übrigens letzte Woche in Katar auf dem Weg nach Asien hier, mache ich dann gerne mal so ein Stopover und war schön, ja. Tolle Skyline und ganz modern und so, war ja Fußball-Weltmeisterschaft.
Wie waren wir jetzt im Februar in Katar? Angenehm?
Also ich habe tagsüber aus dem Hotel gearbeitet, da waren so 28 Grad in der Sonne, wahrscheinlich schon zu heiß, um es auszuhalten. Ich war dann so nachmittags, abends draußen, da war es sehr angenehm.
Gibt's nicht gerade eine Reisewarnung? Wir nehmen ja heute, was ist heute, das ist der 19.02. auf, aber hat nicht gestern Iran irgendwie gesagt, dass da in der Straße von Hormuz so den nächsten paar Raketen runtergehen, da sollte
man... Ich bin noch vorher durchgesaust. Ich weiß nicht, ob ich mit der gleichen Airline zurückfliegen kann.
Nicht fliegen, aber vielleicht bin ich auch zu viel in diesen X.com-Blasen, die irgendwie Fake News verbreiten, kann sein.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe natürlich irgendwie Pulverfass Nahost mir auch irgendwie angeguckt vorher, aber also letzte Woche sah es noch ganz gut aus und deswegen bin ich dann auch gut geflogen. Aber was ich sagen wollte ist, natürlich irgendwie kann es da ganz nett sein in Katar, wie auch immer, aber ich weiß nicht, ob das so unsere besten Partner sind und ob wir politisch immer auf derselben Wellenlänge sind mit den Kataris. Also happy to be surprised, aber so dieses Resilienzthema ist einfach zu ernst, als dass wir da nicht ausführlich drüber reden sollten. Wir haben alle irgendwie noch die Headlines von letztem Jahr im Kopf, da diese geopolitischen Entwicklungen sind nicht unbedingt nur ermutigend. Wir haben ja im Januar 26 hat die EU ein massives LNG-Abkommen mit den USA unterzeichnet. 750 Milliarden Dollar für Gaslieferungen für die nächsten Jahre. Und ja, damit machen wir uns halt schon stark abhängig, statt konsequent auf das sozusagen die einzige Quelle zu setzen, von der wir wissen, dass es sie auch bei uns gibt.
Das stimmt, aber das nehmen wir jetzt ja gerade an dem Tag auf, an dem ich hier quasi 20 Posts pro Tag sehe zum Thema Gasmangellage. Ja, aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass uns quasi Gas aus Katar fehlt, sondern weil dieses Ding da in Rügen, wo der Anlandepunkt ist für das LNG, weil da die Fahrrinne vereist ist. Und das ist irgendwie jetzt 2 Wochen gedauert, die Fahrrinne. Also ich keine Ahnung. Da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, aber ich war so ein bisschen überrascht, dass jetzt die
gehört, das lag an der Windrichtung irgendwie, ne? Weil die sozusagen dieser Ostwind hat quasi die ganze Ostsee quasi hatte sozusagen die Eisakkumulation dann da auf Rügen irgendwie nochmal verstärkt. Also da waren irgendwie nochmal
die Eisdicke dann nochmal
größer. Und
dieser Ostwind, hier quasi lustige Stammtischwischen, dieser Ostwind hat dazu geführt, dass der Wasserstand der Ostsee um 64 Zentimeter gesunken ist. Also es ist jetzt rausgedrückt in Nordsee. Und jetzt warten wir auf leckere Salzwasserfische, die jetzt zurückgespült werden, wenn der Ostwind nachlässt. Da stehe ich dann mit meiner Angel an der Eckernförder Bucht und bin bereit.
Das ist das Insider-Wissen aus Kiel, genau, stimmt. Aber also sagen wir nochmal zu den Gasimporten. Fakten für, also Leon Hirth, cooler Post. Energieimporte nach Deutschland. Für alle, die sich Sorgen machen um die Importabhängigkeit beim Strom, hier nochmal die Entwarnung. Er hat quasi die Stromimporte, weil das ist ja auch immer wieder Thema, irgendwie, wie viel Atomkraft kommt irgendwie in den deutschen Mix rein aus Frankreich und so. Die Stromimporte, also in Terawattstunden pro Jahr, 23, 24 und 25 ins Verhältnis gesetzt zu den Öl-, Gas- und Kohleimporten in Terawattstunden im Jahr 23. Und dann hast du halt so einen riesen, so eine riesen schiefe Verteilung.
Ach stimmt.
Also die Stromimporte waren so.
Was war das irgendwie? 3000 Terawattstunden, die wir importiert haben in Öl und Gas. Und wir haben was haben wir an Strom importiert?
Ja, jetzt hast du mir die Pointe genommen. Ich wollte sozusagen, also ich wollte so aufbauen, ne? Also 23 haben wir halt Strom importiert, 9 Terawattstunden, und dann ist das massiv gestiegen auf 26 Terawattstunden. Dann konnten wir es so in 24, dann kommen wir es ein bisschen unter Kontrolle wieder, wir haben es nur noch 19 in 25. Ja, und Öl, Gas und Kohle in 23 zur Zeit 3125 gewesen. Genau, also irgendwie nicht so. Wir starren auf das Verlängerungskabel vom Nachbarn und ignorieren völlig die riesige Pipeline, die uns den fossilen Stoff reinpumpt. Und das ist halt völlig absurd.
Ich glaube, ja, vielleicht nochmal ein Shoutout sozusagen den Menschen im Energie-/Wirtschaftsministerium, die sich damit rumschlagen müssen. Ich glaube, der größte Teil da, der ist irgendwie schlau und sozusagen, die machen das irgendwie schon, um Deutschland da voran ranzubringen. Ich glaube, die versuchen schon das Richtige sozusagen. Bleibt im Widerstand. Ja, lasst euch nicht runterkriegen. Bleibt stabil. Macht das nicht, was Katharina da von euch möchte. Ja.
Genau, zurück zu Katharina. Sie will ja nicht nur Gas. Sie hat in München auch wieder das Thema SMRs, Small Modular Reactors, auf den Tisch gepackt.
Ja, da habe ich noch was.
Also, so, ja. Was tun wir, wenn der Wind nicht weht? fragte sie. Zugegen war auch Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergieagentur, IAEA. Und die waren sich da weitgehend einig. Ja, Kernenergie bedeutet Energiesicherheit. Und auch Deutschland muss sich der Kernenergie wieder zuwenden. So technologische Diversifizierung ist der Schlüssel, hat sie dann gesagt und so. Es wurde alles aufgenommen im Energy Security Hub der BMW-Stiftung im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz.
Ist Diversifizierung jetzt das neue Wort für Technologieoffenheit, nachdem die FDP dann da verbrannt hat mit ihren totalen Quatsch? Forderung, genau. kann man jetzt nicht mehr Technologieoffenheit sagen.
Genau. Aber so, es sei an der Zeit, neue Technologien in den Blick zu nehmen. Und dann hast du mir diesen Artikel bei Golem geschickt, Alex, sozusagen nukleares Energieparadoxon. Ja. Erzähl mal, was steht da drin?
Ja, also erstmal Shoutout an den Mario Petzold. Der hat heute auch nochmal einen Artikel geschrieben zu dem Thema. Das ist ja noch eine ganz eigene Blase, die man da bei LinkedIn und x.com sticht, wenn man was zum Thema Nuklear sagt. Aber der hat ganz spannende Studien zutage gefördert und hat erstmal ein bisschen erklärt, dass diese Hoffnung auf dieses Small Modular Reactors, dass die sehr wahrscheinlich verfehlt ist, weil diese Idee ist ja, dass man kleine Atomkraftwerke baut und dass so eine Art Serienproduktion rauskommt, aber in der Realität, zumindest in der mittelfristigen Realität, die man so sehen kann, nächsten 20 Jahre ist eine Serienproduktion nicht absehbar. Das heißt, man würde kleinere Atomkraftwerke bauen, die eigentlich genau den gleichen Aufwand haben wie ein großes Atomkraftwerk, aber nur ein Drittel oder ein Viertel vom Output. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also wenn man das machen würde, müsste man eigentlich riesen Atomkraftwerke bauen, also so Next Chernobyl, müsste man bauen, damit man da so Skaleneffekte hat. Das heißt quasi dieser Skaleneffekt, auf den man hofft bei Small Modular Reactors, dass man irgendwie alles billiger macht und einfach im Betrieb, der ist in der Realität überhaupt nicht, der ist bisher nicht nachweisbar. Das ist das Energieparadoxon in der Nuklearindustrie. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass er quasi noch mal ein bisschen in der Historie gebohrt hat, und darauf bezieht sich auch sein aktueller Artikel von heute. Die Erwartung an Atomkraft, die ja in den 60er Jahren ja extrem hoch war und ja sehr extrem stark subventioniert wurde. Also Atomkraft wurde sozusagen ähnlich stark subventioniert wie erneuerbare Energien, in der Hoffnung, dass man dort Fortschritte macht. Also dass es wirklich Skaleneffekte kommt, dass es günstiger wird, dass man es besser bauen kann. Die hat sich halt nie bestätigt. Deswegen sind ja auch die Neubauprojekte in den 80er Jahren komplett eingebrochen. Es bleibt weiterhin eine sehr komplexe, sehr teure Technologie. Und wir können jetzt mal das ganze Thema Gefahr, legen wir mal beiseite, ne? Endlager und was ist, wenn irgendwie der Russe das zerbombt und so, ignorieren wir mal. Aber es ist nie wirklich sozusagen in die Skalierung gekommen, die man sich erhofft hatte. Deswegen gibt es auch eigentlich keine Berechtigung, an die Skalierung von Small Modular Reactors zu denken. Und er sagt, dass die beiden sozusagen, es gibt nur zwei Forschungsinstitute weltweit, die bisher immer dafür gesorgt haben, dass es eine überproportionale Hoffnung gibt, also eine nicht gerechtfertigte Hoffnung gibt auf die Skalierung von Atomkraft. Und das ist einmal das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse, also IEASA, und das Pacific Northwest National Laboratory, PNNL. Die lagen immer daneben. So, das heißt, wenn man diese beiden Quellen sieht in der nächsten Facebook-Diskussion oder wo auch immer ihr mit eurem arbeitslosen Nachbarn darüber diskutieren muss, dass Atomkraft doch eine coole Sache ist. Es ist übrigens oft so, ich habe mal geguckt, wer kommentiert eigentlich in meinen Posts, und das sind immer so selbstständige Ingenieure, die dort irgendwie kommentieren. Aber vielleicht ist er auch nicht arbeitslos. Wenn er dann quasi diese beiden Institute vorholt, dann könnt ihr sagen, ja, das sind auch die einzigen, die das sagen. Ist so ein bisschen wie mit Corona. Es ist so ein bisschen dieser eine Professor, der gesagt hat, die Impfung hilft nicht, und 99 stehen dahinter und schreien, du Arsch. So ist das so ein bisschen bei der Atomkraft auch. Aber das ist so weit weg, da kann sogar Katharina Reich nichts machen. Deswegen können wir das so ein bisschen ignorieren. Das ist cool. Aber,
ja, es wäre schön, wenn man es einfach ignorieren würde. Aber wenn die Bundesministerin halt drüber spricht, dann ist halt
die noch, irgendwie so. Die noch Bundesministerin darüber spricht.
Ja,
ich dann, hier mal ganz das ist, klar ist, anmerken.
Ist eine reine Nebelkerze, aber so, dann muss man halt, drüber sprechen. Aber gut, so. Während wir halt jetzt noch da oder die vor allem über diese PowerPoint-Reaktoren.
Wir verlinken das auch.
Passiert im echten Markt. Für Kraftwerkstechnik, weil den gibt's nämlich, gerade was komplett anderes. Und zwar so, die US-Rechenzentren kaufen im Prinzip den Weltmarkt für Gasturbinen leer. KI-Boom sei Dank. Und das hat natürlich Folgen. Die Preise für GUD, also Gas- und Dampfturbinen, haben sich in den letzten 3 Jahren verdreifacht. Das ist super für Siemens Energy, deswegen auch die ja Teil von diesen ETF-Aktienkörben sind, die ich da zitiert habe oder die Ned Bullard da zitiert hat. Super für Siemens Energy, in Berlin Moabit übrigens, werden da Gasturbinen produziert. Deren Aktie hat sich seit Ende 23...
Wenn da nicht der Strom ausfällt.
Genau, deren Aktie hat sich seit Ende 23 verfünfzehnfacht. 140 Milliarden Market Cap. Zweimal Rheinmetall und dreimal VW. Aber für uns heißt es, Kapazitätsmarkt, den Reiche bauen will, wird schweineteuer. Ja, also die Hardware ist knapp, SMA gibt's nicht oder noch nicht, oder die brauchten irgendwie 30% Kostendelegation pro Jahr, dass wir so irgendwie in eine Region kommt, die Sinn macht. Und Gasturbinen sind ausverkauft. Also läuft bei uns Energie.
Ja, aber das zeigt ja auch so ein bisschen, wenn man noch beliebig viel Solar irgendwie installieren kann und Batterien, im Grunde genommen nur die Anschlusserlaubnis fehlt, müssen und es ja relativ lange dauert, bis man irgendwie neue Gasturbinenkraftwerke baut, müssen wir da irgendwie darauf hoffen, dass jetzt nicht alle die Gasturbinen leer kaufen. Und man braucht sie ja schon. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, man kann alles mit erneuerbaren Energien machen in den nächsten 20 bis 30 Jahren. In 20 Jahren wahrscheinlich dann schon, aber bis dahin braucht man noch Backup-Technologien, die dann halt wenig laufen, nur ein paar hundert Stunden im Jahr. Das wird Gas sein, sehr wahrscheinlich. Viel Biogas, hoffe ich natürlich, und ein bisschen quasi auch Erdgas, aber das darf dann halt nicht mehr irgendwie mehr als 5-10% der gesamten Energieerzeugung ausmachen. Der Rest muss von erneuerbar kommen. Dann ist ja auch bezahlbar, dann reichen ja unsere riesen Gasspeicher auch aus. Dann können wir jahrelang mit unserem Gasspeicher fahren, müssen damit nicht mehr heizen und hoffen, dass der nächste Winter nicht so kalt wird. Fand ich aber auch interessant. Jetzt mache ich mir natürlich so ein bisschen Gedanken darüber, gibt es irgendwie Startups, die an besseren Gasturbinentechnologien irgendwie forschen? Oder was ich mir vorstellen kann, dass es wahrscheinlich andere Trafo-Technologien demnächst gibt. Das ist ja auch so ein Engpass-Ding, ne? Also diese ganzen Umspannwerke, die gebaut werden müssen, gibt es dort eigentlich in Zukunft bessere Technologien? Also quasi, was ist das Äquivalent zur Feststoffbatterie? Gibt es auch für irgendwie Trafos? Gibt es demnächst irgendwie so einen Würfel, wo man zwei Sachen irgendwie anklemmt und der kann dann irgendwie aus dem, kommt dann aus dem 380-kV-Netz in das 110-kV-Netz? Da denke ich, wird jetzt viel geforscht und viel gemacht und da hoffe ich natürlich auch auf Deutschland, dass da einiges passiert. Von mir ist auch in Berlin Moabit. Ja, ganz geil.
Ja, ich habe tatsächlich mit einem Investor auf der, ich war ja nicht nur auf dem Hanswirt Energie, sondern ich war auch auf der E-World letzte Woche noch und da mit einem Investor, mit dem, schöne Grüße an Marc Windeknecht, ging raus vom World Fund, auch über Trafos geredet. Ich muss mal gucken, ob das schon sozusagen spruchreif ist, aber auf jeden Fall, ich glaube auch, dass da sozusagen an den, ich sag mal, Schaufeln bauen für die Energiewende, zum Beispiel Trafos oder andere Netzelemente, was da so alles geht und ob da die Investoren reingehen. Du hattest mir auch, ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt noch da noch genügend Zeit haben. Du hattest mir auch zwei weitere Sachen Richtung Netze geschickt. Das war einmal dieses Portal variable Netzentgelte.de.
Genau, ich habe mit dem der Podcast geht, glaube ich, nächste Woche erst live. Wir kommen hier mit vorher raus mit dem Gründer vom Hemsfinder gesprochen. Also jemand, ein Doktorand, der sich Home Energy Management Systeme anschaut und da hatten wir auch darüber gesprochen, wie ist das denn hier mit dem 14a und wie wird man denn da abgeregelt, weil er meint, er hat gar keine.
Ja.
Er hat jetzt sozusagen, ich wusste gar nicht, dass diese Regeltechnik, also dieses Modul, damit Sachen abgeregelt werden können, die kommen ja auch vom Netzbetreiber. Der Zähler kommt vom Netzbetreiber und dieses Modul kommt auch vom Netzbetreiber. Und da meinte er, ja, du kannst das jetzt auch schon abonnieren, ne? 14a kannst dich irgendwie ranmelden lassen und kannst von den vergünstigten Netzentgelten profitieren. Da könnte man nochmal so im Vergleich zu den heutigen Netzentgelten 6-7 Cent mehr Spread erzeugen, wenn man zu der Zeit verbraucht, wenn tatsächlich der Strom günstig ist oder wenn man diesen Netzentgelten günstig ist, obwohl das noch gar nicht messbar ist, wann man den Strom verbraucht. Und dann meinte er, und das fand ich noch viel spannender, und da haben wir auch so, hat er mir zwei Portale genannt, da meinte er, dass noch niemand abgeregelt wurde in den letzten Jahren. Es gibt ein Portal.
Noch niemand, gar nicht.
Es gibt so ein Portal, VNB Digital, da kann man nachschauen, wie oft denn, weil es muss gemeldet werden, wenn jemand abgeregelt wird. Ah, da ist irgendwie stromknapp. Ilan, jetzt stell doch mal deine Wärmepumpe von irgendwie 8 kW auf 4 kW. Ne? Das gibt's nicht. Das ist noch nicht passiert. Das ist ja auch so ein Ammärchen, was durch die verschiedenen Foren getrieben wird. Das fand ich ganz spannend. Da kann man aber mehr zu erfahren, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail reingehen, da kann man mehr zu erfahren in der nächsten Woche. Die Portale verlinken wir da natürlich auch, wo man das gemeldet bekommen hat. Ich bin immer noch unsicher, ob ich das mache, 14a und Co. und dann mich wirklich variabilisieren lasse, weil ich bin immer noch quasi in diesem, wie soll man das einmal nennen, in dem im Solaranlagen-Paradoxon, ja, wenn ich günstigen Strom habe, ist durch meine Solaranlage ist der Strom im Netz in der Regel auch billig. Wenn der Strom im Netz teuer ist, habe ich in der Regel auch keinen Strom oder keinen günstigen Strom zu Hause und muss den dann teuer kaufen. Das heißt, ich schieße mir mit einem flexiblen Tarif und einem so einem Smart Meter selbst in den Fuß. Also ich könnte mit einem Standardlastprofil Stromtarif, kann ich momentan hier für 25 Cent kaufen brutto in Schleswig-Holstein, hier an meinem Ort, laufe ich besser als mit dem Tibber-Tarif. Das ist halt so ein bisschen, ja, doof. Das könnte ich möglicherweise mit 14a nochmal optimieren, brauche ich dann aber auch eine deutlich größere Batterie im Keller, damit ich das überhaupt alles sozusagen vorspeichern kann, den günstigen Strom. Ist alles nicht so einfach. Deswegen habe ich mit dem auch darüber geredet in dem Podcast. Da kann man schon ein bisschen Podcast für die nächste Folge machen. Wer gewinnt? Also ist es tatsächlich sozusagen der DIYler wie ich, ne, der so ein bisschen sein Hemd selber steuert oder dann doch so eine 1,5 oder ein Angebot vom Netzbetreiber, weil das kriegt gar keiner mehr richtig gesteuert und übereinander gelegt. Das ist wirklich Modelleisenbahnbau auf höchstem Niveau, was man da machen muss, um das Smart Home so auszuoptimieren. Und wenn man sich jetzt mal daran erinnert, wie viele Leute hatten richtig, richtig geile Modelleisenbahn früher im Keller, waren es halt doch nicht so viele Haushalte. Deswegen, naja, da kommt das aber dann nächste Woche. Gehen wir nochmal ins Detail rein.
Okay, cool. Dann vielleicht als sozusagen zum guten Abschluss noch was für die, ich weiß gar nicht, Kategorie Wilder Westen im Vertrieb oder sowas. Du hattest auch noch einen Flyer aus Getdorf geschickt, weil, kann ich auch Podcast-Werbung machen, mit Benny Merle, dem CPO von Enpal, auf dem Handelsblatt Energiegipfel gesprochen. Es war eine sehr coole Folge, muss ich sagen, weil der einfach sich krass auskennt mit den ganzen Themen virtuelles Kraftwerk und so. Virtual Power Plant, VPP. Aber genau, für die Vertriebstechnik und Methoden ist ja Enpal auch ein bisschen bekannt. Was hast du da, was lag bei dir im Briefkasten?
Pass auf, ich lese es einfach mal vor. Das ist quasi ein Blatt Papier, was im Briefkasten lag. Ich lese den Teil mal vor. Getdorf, also wir sind ja gar nicht in Getdorf, aber egal. Enpal kommt in ihre Straße und zahlt ihre Stromrechnung für ein halbes Jahr. Da gibt es aber eine Fußnote. Guten Tag, liebe Nachbarschaft. Wir schreiben Ihnen, da Herr Brandt, unser Regionalleiter für Getdorf, uns kontaktiert hat. Sein Team ist aktuell rund um meine Postleitzahl unterwegs, um das Solarpotenzial verschiedener Nachbarschaften einzuschätzen. Dabei wurde Ihre Straße positiv hervorgehoben, mit hervorragenden Voraussetzungen für eine Solaranlage. Schon mal gut. Gemeinsam mit Herrn Brandt sind wir ein potenzielles Angebot für Sie durchgegangen. Wir sind überzeugt, dass Sie durch die aktuellen Konditionen von einem großen Einsparpotenzial profitieren können. Mit bis zu 2.000 Euro Vergütung pro Jahr, Deutschlands günstigstem Stromtarif ab 16 Cent und flexibler Finanzierung ist der Einstieg in die Solarenergie derzeit so attraktiv wie nie zuvor. Ist mir natürlich total klar, dass sozusagen das kommt ja hinten und vorne nicht hin, aber ich bin jetzt kein Wettbewerber vom Endfall, deswegen will ich ja noch nicht quasi den Finger in die Wunde legen, aber nehmen wir mal 2.000 Euro Vergütung. Ich weiß nicht, was der aktuelle Vergütungspreis ist, aber 10 Cent zum einfachen Rechnen, ja. Das heißt, ich müsste 20.000 Kilowattstunden erzeugen, die ich komplett einspeise bei 10 Cent. Und das ist ja gerade in der Diskussion, das macht ja gar keinen Sinn mehr. Man muss ja Eigenverbrauch optimieren, um dann 2.000 Euro zu bekommen mit meinen meiner 25 Kilowatt Peak-Anlage, die ich aktuell habe. Davon ist die Hälfte nach Südost ausgerichtet und die Hälfte nach Nordwest, schaffe ich es gerade mal so 16.000 zu erzeugen, die ich aber im Wesentlichen auch selber verbrauchen kann. Also da liegen wir schon mal ganz, 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 ganz weit weg von dem Potenzialen. Aber vielleicht hat Herr Brandt ein anderes Dach gesehen auf meinem Grundstück, was ich selber noch nicht gesehen hat. Ich würde den Regionalleiter gerne mal kennenlernen. Und ja, 16 Cent günstiger Stromtarif. Ich glaube, damit begibt man sich tatsächlich auf wettbewerbliches Glatteis mit so einer Aussage. Obwohl hat nicht 1,5 mit 5 Cent irgendwie geworben. Naja, ich finde es auf jeden Fall ganz lustig bin gespannt, welcher Nachbar, wo Herr Brandt demnächst hier steht, mit welchem Solarauto. aber die Vertriebsbandagen sind hart angelegt.
Das ist ganz schön aggressiv. Herr Brandt fährt durch die Straße, klar.
Ja, und dann zahlt mir die Stromrechnung für ein halbes Jahr. Mhm. Steht ja auch auf dem ja. Schreiben.
Wenn der mal wüsste,
wie viel hier durchs Haus ballern.
Ja, bisschen Dumping oder Bornfingerei. Die machen sich ja irgendwie auch gute Installationen und Hardware und was weiß ich alles, aber so ist schon eher Drückerkolonnen-Marketing. Finde ich auch persönlich eher schwierig. Aber haben wir eigentlich auch gar nicht nötig, um die Energiewende zu verkaufen, oder? Kriegen wir irgendwie anders hin. Naja. Aber so, ich würde sagen, das war's, Alex. Von Essen.
Du musst den Wind nutzen, noch ein bisschen Kitesurfen. Wie spät ist es jetzt, wo du gerade bist? Bei mir ist es jetzt gerade 10:20 Uhr. Morgens?
Genau, 16:20 Uhr.
Okay, gut. Dann schnell noch mal ins Wasser springen. Dann schöne Grüße an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.